Ja, also jetzt mal richtig in die Folien rein. Wir hatten eben diesen Vorspann mit einem Film, der hier auch auf den Folien noch mal kurz dokumentiert ist, als Erinnerung einfach, damit an der Stelle war. Thema Konstruktivismus, dass da ein großes Problem für alle Leute besteht, die irgendwie versuchen, jemand was zu erklären, ist, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich. Ja, wie kann man sozusagen überhaupt Menschen Dinge vermitteln, wenn die Menschen eigentlich zu sehr mit dem beschäftigt sind, was sie gerade zufällig eigentlich tun, aufmerksamkeitsmäßig. Ich habe hier noch eine Reihe von Büchern angegeben, die ersten drei, die tauchen immer wieder auf, das dritte vielleicht nicht so, das ist ein Konstruktivismus-Link, ein ganz interessanter. Das andere, die beiden Bücher von 78 und 87, das sind keine Informatikbücher, überhaupt nicht, sind auch keine wirklichen Pädagogikbücher, sondern es sind Bücher über konstruktivistische Theorie unserer Wahrnehmung, gehen ganz stark eigentlich in die Philosophie auch rein. Das erste von Paul Watzlawick ist, denke ich, was das, obwohl es relativ alt ist, jedem Spaß macht zu lesen. Das zweite ist vielleicht ein bisschen anstrengender zu lesen, aber dafür auch ein Stück aktueller. Und das sind beides so Taschenbücher, die eigentlich für jeden, der an den Themen hier sich irgendwie begeistern kann, Spaß machen zu lesen. Okay, den Videoausschnitt haben wir angeschaut. Ja, die Dinge, mit denen wir uns befassen, die sind schon noch komplizierter als jetzt bloß dieses Filtern, wie es da stand. Aus dem Buch von Paul Watzlawick stammt dieses schöne Beispiel. Ein Mann klatscht alle 10 Sekunden in die Hände und wenn man ihn fragt, warum, dann sagt er, der macht das, um die Elefanten zu verscheuchen. Und das ist natürlich Blödsinn. Man sagt ihm, da sind ja gar keine Elefanten. Er ist ganz befriedigt und sagt, naja klar, sehen Sie. Das heißt, er lebt in einer Welt, in der die Elefanten verscheucht werden, dadurch, dass er klatscht, und das funktioniert ja auch wunderbar, es sind gar keine Elefanten da. Man müsste ihn zuerst mal überreden, dass das Klatschen aufhört, dieses Gegenexperiment zu machen, um festzustellen, dass dann vielleicht auch keine Elefanten kommen, aber es könnte ja gefährlich sein, also macht das vielleicht lieber nicht. Man sieht auch, dass das Umfeld, in dem wir uns da bewegen, durchaus auch im Bereich der Psychotherapie natürlich ist, aber es ist zunächst mal gar nicht so unlogisch, was dieser Mensch hier macht. Dass das sozusagen bei uns allen passiert, solche ähnlichen Dinge, kann man an vielen Fällen von Desinformation sehen. Also auch wieder aus dem Buch von Watzlawick ein paar Beispiele. Das ist ein Phänomen, das Sie in den Medien dauernd finden. Er zitiert jetzt ein Beispiel gegen Ende der 50er Jahre aus Seattle in den USA, wo Menschen berichtet haben, dass ihre Autoscheiben zerkratzt oder irgendwie kaputt sind, weil so Krater, so pockenartige Narben auf den Autoscheiben sind. Wenn man da mit der Lupe genau hinschaut, sieht man das ganz genau. Dann gab es eine riesen Pressekampagne, in der dann die Leute aufgefordert wurden, sich zu melden, und haben sich auch viele gemeldet und die Autos wurden untersucht. Und es war tatsächlich so. Das ist so weit gegangen, dass der amerikanische Präsident Eisenhower war das damals, eine Sachverständigengruppe eingesetzt hat, die das Phänomen untersucht hat. Und auch Theorien wurden ursprünglich aufgestellt, dass das von Atomtests kommt oder dass ein neuer Straßenbelag, der dort experimentell in Seattle eingesetzt wurde, dass der vielleicht Säure freisetzt. Also jede Menge Stoff für die Journalisten, bis diese Sachverständigengruppe dann die Sache objektiv angegangen hat und schlicht und ergreifend statistische Untersuchungen gemacht hat und den Zustand der Autoscheiben in Seattle mit dem Zustand anderswo auf der Welt und in den USA verglichen hat. Und der ist vollkommen identisch. Da gibt es keine besonderen Pockennarben auf Autoscheiben. Was sich in Seattle ergeben hat, ist, wie der Watzlawick sehr schön sagt, keine Epidemie beschädigter, sondern angestarrter Windschutzscheiben. Es ist einfach so, dass viele Windschutzscheiben immer irgendwelche kleinen Schäden haben, die man erst merkt, wenn man mit der Lupe draufschaut. Nur das tut keiner. In dem Fall ist sozusagen die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden und schon sehen wir ein Phänomen, das eigentlich gar nicht da ist, das für uns aber plötzlich ganz starken Wirklichkeitscharakter hat. Wir haben auf einmal eine vollkommen andere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Genau der gleichen Auto-Windschutzscheibe, die uns sonst völlig egal ist. Wir wissen, dass da mal kleine winzige Kratzer drauf sind. Das wird auf einmal zu einem Problem, zu einem Phänomen gemacht. Sowas kann durchaus auch gefährlich sein, dass man sozusagen eine Aussage in die Welt setzt, hinreichend viel Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit darauf lenkt, und dann irgendwann mal in die Situation kommt, dass keiner mehr weiß, wo die Kerninformation herkam, dass sozusagen nur noch darüber geredet wird. Und in dem Moment, wo jemand einen Gegenbeweis versucht aufzuführen, wird es sozusagen wieder als Bestätigung dafür genommen, dass das ja ein Thema ist. Und der Gegenbeweis wird dann auseinandergenommen, warum der denn vielleicht doch nicht stimmen könnte. Letztlich verstärkt es die Aufmerksamkeit auch wieder. Also was der Paul Watzlawick als Beispiel zitiert, in die berühmten Protokolle der Weisen von Zion, die in diversen antisemitischen Schriften eine Rolle spielen und die im Original, wenn man das rückverfolgt, einfach schlicht eine Fälschung sind, die es nie wirklich gegeben hat, die auf einem, irgendwo, glaube ich, in der Renaissance mal geschriebenen Text beruhen, der aus dem einfach irgendwann mal abgeschrieben wurde und erklärt wurde, das sind die Protokolle der Weisen von Zion, und da wird halt die jüdische Weltherrschaft irgendwie behauptet. Ja. Ja, zweite Desinformation ist auch sehr spannend und für jeden wichtig, Interpunktion beim Kommunizieren. Interpunktion kennen wir ja aus dem Zeichensetzen, also Kommas und Punkte, das sind Dinge, die Interpunktion in Sätze bringen, das sind also eigentlich Zeichen, die Untereinheiten bilden. Man kann sich Sätze überlegen, aber es ist kein Beispiel mitgebracht, bei denen dadurch, dass man das Komma verschiebt, die Bedeutung sich komplett ändert. Das heißt, es sind sozusagen wirklich sinntragende Gruppierungen, um die es da geht. Jetzt kann man Interpunktion aber übertragen, nicht bloß auf Texte, sondern auf Kommunikationsvorgänge. Man sagt, an irgendeiner Stelle wird sozusagen eine Einheit gebildet und ich interpretiere das von da aus. Und ein Beispiel wäre eine Konfliktsituation in der Beziehung. Das ist jetzt auch wieder von Watzlawick genommen. Wir haben ein Ehepaar, die sich irgendwie nicht gut verstehen. Die Ehefrau ist unzufrieden, weil der Ehemann irgendwie sich dauernd zurückzieht und nicht mit ihr redet, und sie meckert die ganze Zeit daran rum, an der Situation. Und sagt, du könntest doch endlich mit der Zeit mit mir verbringen und so weiter und so fort. Ja? Während der Ehemann total genervt ist davon, dass er dauernd angemeckert wird und sich zurückzieht und seine Ruhe haben will, damit er eben nicht angemeckert wird. Und solange man diesen Zyklus nicht aufbricht, wird das immer schlimmer werden. Natürlich kann gar nicht anders sein, weil sich die sozusagen in so einem Teufelskreis verfangen haben. Das ist der gleiche Kommunikationsfluss, der hat irgendwann mal angefangen, aber der Anfang, der ist irgendwie keinem mehr bewusst, wann das entstanden ist. Aber die Interpunktion sozusagen, wo setze ich ein mit meiner Interpretation, die macht die subjektive Sichtweise aus. Und dementsprechend wird genau der gleiche Kommunikationsvorgang von beiden Seiten komplett verschieden interpretiert und leider negativ interpretiert in dem Fall. Gibt es an vielen Stellen. Also Sie brauchen sich eigentlich bloß umschauen, wenn Menschen kommunizieren. Fortlaufend trifft man das Phänomen. Hier war noch ein Beispiel, ein Lehrer beschwert sich vor seiner Klasse immer, dass die zu wenig aktiv sind. Die Klasse verliert, wenn das dauernd gesagt wird, irgendwann mal die Lust, irgendwas zu machen, weil sie sowieso bloß immer geschimpft werden. Also eine Sache, die man permanent trifft. Was man dabei sehen muss, ist, dass man aus diesem Kreis auch nicht wirklich rauskommt. Man kann es gar nicht vermeiden, dass man in solche Situationen reinkommt, weil wir einfach immer kommunizieren und immer Situationen erzeugen, die Interpunktion ermöglichen. Und ich kann die Kommunikationsaxiome von Watzlawick jetzt nicht im Detail hier durchgehen, aber das erste Axiom ist, was das wirklich eigentlich jeder kennen sollte, nämlich man kann nicht nicht kommunizieren. Also wenn ich mich jetzt hier herstellen würde und mit Ihnen nicht mehr kommunizieren, einfach meinen Mund zu machen und nichts sag oder geh, dann ist das ein Kommunikationsvorgang, und zwar ein ganz dramatischer, bei dem Sie möglicherweise dann zur Dekanin laufen und sagen, was ist da los, der hält seine Vorlesung nicht anständig. Man ist immer in irgendeiner Situation und ein bestimmtes Verhalten, egal ob das jetzt wirklich Kommunikation ist oder nicht im klassischen Sinn, also dass man redet oder schreibt, wird interpretiert. Wird einfach interpretiert, es ist Kommunikation. Und dann tauchen natürlich, weil das irgendwie ein Strom von Ereignissen ist, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten auf, das lässt sich nicht vermeiden. Und schon fängt derjenige, der das Ganze aufnimmt und beobachtet, an, in diese Gesetzmäßigkeiten rein zu interpretieren, weil wir Menschen natürlich immer Regeln finden wollen. Und deswegen hier das Beispiel mit regellosen Zahlenreihen. Sie kennen das bestimmt aus der Mathematik oder auch der Informatik. Wenn man einfach Zufallszahlenreihen erzeugt, dann lässt sich es gar nicht vermeiden, dass irgendwann mal 5 Zweier hintereinander auftauchen oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 auftaucht. Was jetzt total unwahrscheinlich wirkt auf uns, ist aber genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie alles andere auch. Aber man befindet sich sozusagen in einer komischen Situation, wo man dann anfängt, da in diesen Zufallsgenerator was rein zu interpretieren, zumindest wenn man nicht eine mathematische Hintergrundausbildung hat. Und so ähnlich ist es da auch. Man fängt sozusagen in alle Vorgänge irgendwas an, irgendwas rein zu interpretieren, was eigentlich möglicherweise gar nicht da ist. Ja, klassisch, diese Interpunktion findet natürlich vor allem beim Perspektivenwechsel von einer Seite zur anderen Seite in einem Kommunikationsvorgang statt. Also das ist so ein klassischer Karlauer aus der Verhaltenspsychologie. Wir haben ja sehr viel über die Rattenexperimente geredet. Und wenn Sie sich in die Perspektive der Ratte versetzen, dann ist das natürlich auch eine ganz interessante Situation, dass die letztlich irgendwie das Gefühl haben könnte, dass sie die Versuchsleiter dressiert. Gibt es übrigens eine tolle Geschichte von Douglas Adams dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt wieder stärker auf den Konstruktivismus. Also ein Phänomen ist diese komplette Desinformationsmöglichkeit, die die Menschen einfach haben, dass sie sozusagen Dinge wahrnehmen können, die mit der realen Umwelt oder der realen Situation wenig zu tun haben. Das ist ein Indiz dafür, dass wir wohl mehr damit, sozusagen mit mehr kämpfen müssen, als bloß mit irgendeinem Filtervorgang für Sinnesreize, die von außen kommen. Eine zweite Sache, die die Wissenschaftler ziemlich erschüttert hat, ist die sogenannte undifferenzierte Kodierung. Stammt von Förster, der Begriff. Da gibt es verschiedene Beispiele dafür. Also eins ist ein Experiment an Fröschen, wo man durch ganz vorsichtige Operationen das Auge ohne die Anschlüsse der Nerven zu verändern, um 180 Grad verdreht. Also man baut das quasi aus und baut es in 180 Grad verdrehter Position wieder ein. Was interessant ist, ist, dass der Frosch das nie merkt. Der entwickelt seine Fangreflexe, aber um 180 Grad verdreht. Das heißt, er verwechselt oben und unten. Das ist schlecht für den Frosch, weil der auf die Art wenig Chancen hat, irgendwie eine Fliege zu fangen. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass das Signal, das da ankommt bei dem Auge, irgendwie keine Information über oben und unten enthält, sondern was oben und unten ist, wird irgendwie vom Nervensystem des Frosches bestimmt. Beim Frosch ist das sehr einfach, da scheint es einfach fest verdrahtet zu sein, was an einer bestimmten Stelle ankommt, aus einer bestimmten Stelle sozusagen der Netzhaut kommt, das gilt als weiter oben und dementsprechend werden die Reflexe organisiert. Bei Menschen ist das kompliziert, das menschliche Nervensystem ist, wie die sagen, plastischer, also stärker fähig, sich anzupassen an verschiedene Situationen. Also so ein 180 Grad verdrehtes Bild können Menschen durchaus im Laufe der Zeit kompensieren. Wenn man sich dann auch wieder fragen kann, was sehen wir denn eigentlich, ja, wenn es uns gar nichts ausmacht auf lange Sicht, wenn das Bild auf dem Kopf steht. Was bei Menschen aber auch ist und eigentlich bei allen Lebewesen, die ein Nervensystem haben wie wir, das mit Synapsen funktioniert, dass die Signalformen, die im Gehirn zur Signalverarbeitung anstehen und die da ankommen, dass die immer gleichartig sind. Es ist völlig egal, ob die vom Ohr kommen, ob die von den Augen kommen oder ob sie aus dem Gehirn selber kommen. Wenn man das misst, einfach elektrochemisch, kann man keinerlei Unterschied feststellen. Es ist auch so, dass Gehirnsignale sozusagen, also elektrochemische Vorgänge, Synapsenschaltungen, die vom Gehirn selber produziert werden, im Traum zum Beispiel, dass die keinerlei qualitativen Unterschied zu den echten Signalen haben. Das erlebt man ja manchmal bei einem sehr lebendigen Traum. Da ist kein wirklicher Unterschied da. Das heißt, das Gehirn hat zunächst mal seine eigene Welt. Das lebt in diesen Reizen, die geschaffen werden, zum Teil durch sogenannte, wie die Konstruktivisten sagen, Perturbationen von außen. Also irgendwelche Anreize, die von außen kommen, zum Teil aber auch von ihm selber geschaffen werden. Und ist zunächst mal aber eine kognitiv abgeschlossene Einheit. Man kann nicht sagen, dass das Gehirn irgendwie eine Regel hätte, wie die Bedeutungen vorgegeben sind. Jetzt können Sie sich einmal überlegen, die berühmte Geschichte, einem Blinden die Farbe erklären, das ist schwer. Aber auch wenn Sie einem Sehenden Farben erklären wollen, ist das eigentlich nicht so einfach. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben also irgendwo eine besonders schöne Farbe gesehen, die Ihnen gefällt, was weiß ich, von einem Kleidungsstück oder einem Auto oder was auch immer, und wollen die beschreiben. Das ist nicht einfach, eine Farbe zu beschreiben. Wie soll man das denn machen? Was Sie dann anfangen, ist, dass Sie in Analogien gehen, dass Sie dann sagen, das ist irgendwie ein Rot, ein besonders dunkles Rot mit einem braunen Einschlag und so. Ja, schön, aber letztlich können Sie die Farbe gar nicht so beschreiben. Und Sie haben keine Ahnung, was der andere Mensch eigentlich sieht, wenn er die Farbe sieht. Anderen Dingen beschreiben Sie jemanden, wie Pfefferminztee schmeckt, der noch nie einen Pfefferminztee probiert hat. Schwer, ist echt schwer, man muss ihn einfach probieren. Das heißt, sehr viel von diesen Eindrücken werden einfach von unserem Gehirn erzeugt. Und wenn man ganz radikal ist, dann kann man sagen, die ganze Welt, die wir eigentlich wahrnehmen, die erzeugt unser Gehirn. vielleicht auch das, was wir sozusagen als Bewusstsein oder als Ich betrachten. Woher soll es denn sonst kommen? Es gibt ja eigentlich kaum was anderes. Das erzeugt unser Gehirn letztlich aus sich heraus irgendwo. Ja, und diese doch zum Teil recht erschütternden Erkenntnisse, die sind sehr alt. Also ich werde gleich noch wesentlich ältere Quellen auch zitieren, die im Prinzip auf ähnliche Gedanken zurückgehen. In der europäischen Geistesgeschichte wird man wahrscheinlich als einen der ersten traditionell Giambattista Vico nennen. Das ist immerhin, der ist 1744 gestorben, also schon eine ganze Zeit her. Der ähnliche Gedanken hatte eben, dass das Gehirn seine Begriffswelt sozusagen aus sich erschaffen wird wohl oder erschafft, ohne tatsächliche Rückkopplung mit der Außenwelt zu haben. Ich habe schon vorher gesagt, das ist eine ganz praktische Sache auch. Man kommt, wenn man das lang genug macht, irgendwann an die Stelle, das wird gleich noch deutlicher werden, wo man eigentlich nicht mehr nachdenken kann oder soll, sondern einfach was tun muss. Und dementsprechend ist einer der wichtigsten Einflüsse auf den Konstruktivismus auch von Leuten, die nicht theoretisiert haben über die Erziehung und das Lernen, sondern die angefangen haben, praktisch neue, radikal neue Lernsysteme aufzubauen. Also ganz bekannt und sicher vielleicht vielen von Ihnen auch aus dem Schulkontext hier bekannt, Maria Montessori, die eben auch schon in den vorletzten Jahrhundert, muss man eigentlich schon sagen, eine komplett andere Art zu lernen und zu unterrichten ausgebildet hat, indem der Lehrer eigentlich nur eine Umgebung vorbereitet, in der Lernvorgänge stattfinden können. Was ganz nah an das konstruktivistische Lernen hinkommt, dass man dann nach allem diesen theoretischen Gebäude eigentlich aufbaut. Oder John Dewey wäre ein anderer Vertreter, der eben auch aus der reinen Pädagogik kommt. Den Jean Piaget habe ich schon erwähnt. Das ist jemand, der, wie ich damals schon gesagt habe oder vorige Woche schon gesagt habe, an der Grenze zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus vielleicht einzuordnen ist, wenn man überhaupt einordnen muss. Man muss ja nicht alles einordnen. Der radikale Konstruktivismus ist natürlich das, was uns jetzt besonders interessiert, sozusagen in Reinkulturen. Da wären die wichtigsten Namen, ja, der Paul Watzlawick, den ich vorher erwähnt habe, ein Kommunikationspsychologe. Dann die anderen beiden Autoren von diesem Buch, Der Baum der Erkenntnis, Maturana und Varela, das sind Chilenen, glaube ich, also Südamerikaner, die aus der Biologie kommen und von der Biologie kommen. Ich habe ja vorher ein paar der Gedanken schon angerissen, genau auf der konstruktivistischen Idee gelandet sind. Die bezeichnen Lebewesen, insbesondere Menschen, als sogenannte autopoetische Organisationen, als letztlich Mechanismen, die ihre eigene Geschichte erzählen können. Das ist so die Grundidee dabei. Wir erfinden uns dauernd selbst. Und das macht das Leben komplizierter, einerseits leistungsfähiger. Wir haben Anpassungsmechanismen, die weit über das rausgehen, was jetzt Pflanzen zum Beispiel haben, wobei man sich darüber streiten kann, wie weit Pflanzen auch autopoietisch sind. Aber es gibt da so eine Hierarchie von immer stärkeren Ausprägung dieser Eigenschaft Autopoietik. Und dementsprechend sind wir anpassungsfähig, aber eben auch in einem gewissen Dilemma. Der Heinz von Förster, den habe ich auch kurz erwähnt, das ist jemand, der aus der Kybernetik kommt und in der Psychologie und Pädagogik wäre Ernst von Glasersfeld ein Name, den man sich an der Stelle merken kann. Jetzt kommen wir natürlich in eine schwierige Situation, weil, wenn man es jetzt von der theoretischen Seite anschaut, dann müssen wir uns entscheiden eigentlich zwischen zwei ziemlich unbefriedigenden Lösungen sozusagen, wie wir das modellieren wollen. Das eine nennt man Repräsentationismus. Das ist das, was zunächst mal so einer kognitivistischen Idee naiv zugrunde liegt, was auch vorher in dem Video so ein bisschen rauskam. Der Mensch nimmt Dinge auf, kriegt irgendwelche Bilder und er hat so Filtermechanismen, die ihm einfach verhindern, die ihn daran hindern, bestimmte Dinge zu sehen. Das heißt, letztlich ist es so, wir kriegen Bilder, wir bauen daraus irgendwie ein Weltbild. Ich habe schon gezeigt oder versucht zu zeigen, dass es eine ganze Reihe von Indizien dafür gibt, dass das möglicherweise gar nicht so sein kann, dass unser Nervensystem so gebaut ist, dass es eigentlich zunächst mal die Dinge von sich aus schafft. Wenn man jetzt diesen Aspekt wirklich streng und ernst nimmt, dann kommt man zu etwas, das man Solipsismus nennt und was natürlich auch nicht befriedigend ist, dass man sagt, eigentlich ist die ganze Welt um mich herum, ist meine Welt, es gibt gar kein Außen, es gibt niemand außerhalb von mir, es gibt keine objektive Realität. Und das sind alles meine Einbildungen. Ich lebe die ganze Zeit in einem Traum. Und alle, die hier in dem Hörsaal sitzen, sind meine Traumfiguren. Das ist jetzt komisch, weil sie natürlich vermutlich das Gefühl haben, dass ich ihre Traumfigur bin, und das scheint also noch was zu geben, was darüber rausgeht. Das heißt, wir können ja lernen, wir können uns zusammentun, wir können miteinander was machen und wir können die Welt verändern. Es scheint schon so etwas wie eine reale Welt zu geben. Und die Kunst ist sozusagen hier diese Gratwanderung. Irgendwie ist beides richtig, so ein bisschen. Und deswegen hier Skylla und Charybdis auf dem Bild, also so beschreiben das Maturana Varela auch, dass das irgendwie eine Gratwanderung ist. Es gibt einen Versuch in der, im Konstruktivismus sozusagen, sich so eine Art Modell zu bauen, wo man sagt, es gibt eigentlich zwei Wirklichkeiten. Es gibt die objektive Wirklichkeit und es gibt unsere subjektive Wirklichkeit, die wir uns selber aufbauen. Wir kommen nie an die objektive Wirklichkeit echt ran. Wir haben immer nur unsere subjektive Wirklichkeit. Aber es gibt eine strukturelle Kopplung sozusagen. Also durch die Reize und auch unsere Reaktionen, die wir erzeugen, in die objektive Wirklichkeit rein, gibt es Kopplungen zwischen den Organismen, und dadurch ist es schon so, dass diese subjektiven Wirklichkeiten in eine gewisse Synchronität kommen und damit in einem gewissen Grad auch kommunizieren können und sich an andere anpassen, sich an die Welt anpassen können. So könnte man sich das so ungefähr modellieren, was aber natürlich jetzt alles graue Theorie ist. Wenn man noch ein Stück tiefer steigen will, und das ist jetzt fast schon ein bisschen Ausflug, aber wird letztlich beim Lernen auch noch eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben ja noch viel kompliziertere Situationen. Wir haben nämlich oft Paradoxien, die wir wirklich nicht auflösen können, mit unserem Versuch, mit Begriffen und logischem Denken vorzugehen. Die klassische Sache, zugänglich für uns mit ein bisschen Logik-Hintergrund, ist das Lügner-Paradoxon. Wenn sich einer hinstellt und sagt, ich bin ein Lügner. Das ist irgendwie schwierig, weil wenn er jetzt wirklich ein Lügner ist, dann stimmt das natürlich nicht, was er gerade sagt. Also ist er kein Lügner, dann stimmt es aber wieder und dann ist er ein Lügner und da kann ich mich lang drin bewegen in diesem Zyklus und komme irgendwie nicht wirklich raus. Gibt es auch in der Mengenlehre, ja, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, ist genauso eine Konstruktion. Das berühmte Russell-Whitehead-Paradoxon, wo man dann also eine ganz komplizierte mathematische Theorie darauf aufgebaut hat. Was an allen diesen Stellen vielleicht nicht ganz klar rüberkommt, ist, dass der Kern der ganzen Sache eigentlich die Sprache ist, das Benennen, das Bezeichnen. Der sagt was, ich bin ein Lügner. Und das ist ein Element, das in der Geistesgeschichte sehr, sehr alt und bekannt ist. Da gehen wir jetzt, habe ich ja gesagt, sehr viel tiefer. Das ist jetzt im 12. Jahrhundert in China, ein sogenanntes Koan. Also der Zen-Meister sagt, wenn ihr dies einen Stock nennt, so bejaht ihr, wenn es nicht einen Stock nennt, verneint ihr. Also entweder es ist ein Stock oder es ist kein Stock, denken wir zumindest, so wie wir es gewöhnt sind. Jenseits von Bejahung und Verneinung, wie wollt ihr es benennen? Also die Frage, die da gestellt ist, kann ich einen Stock irgendwie erkennen, benennen? Kann ich das Stocksein sozusagen irgendwie akzeptieren, ohne zu sagen, das ist ein Stock oder es ist kein Stock? Ohne Worte zu benutzen, heißt es in letzter Konsequenz, ohne die Begrifflichkeit von dem Stock zu benutzen. Und es ist tatsächlich wahr, dass in dem Moment, wo man die Begriffe aufgibt, sich diese Paradoxie natürlich auch auflöst, auch die Lügner-Paradoxie, da lösen sich viele auf. Und die Frage ist natürlich, ob man auf dem Weg näher an die objektive Wirklichkeit irgendwie drankommt oder diese Wirklichkeiten verschmelzen kann, weil diese Trennung der Wirklichkeiten durch das Trennen durch die Worte wohl entsteht. Um jetzt wieder auf unsere Konstruktivisten zurückzukommen, wir haben ja so viel da an Theorien aufgebaut und überlegt, wie das sein könnte. Einen Aspekt, der jetzt vorher schon bei dem Zen-Koan und den Paradoxien reinkam, ist die Sprache einfach. Wenn ich irgendwas sage, dann ist da einer da, der das sagt. Kann gar nicht anders sein. Also alles Gesagte ist von irgendeinem gesagt. Und dafür brauchen wir irgendwelche Bezeichner, wir brauchen Begriffe. Und in dem Moment, wo wir anfangen, irgendwas zu beschreiben, ja, wie es der Varela sehr schön schreibt, fangen wir an zu trennen. Wir trennen irgendwelche Dinge, wir bauen unsere Welt und dann ist es unsere Welt. Und dann ist der Beobachter derjenige, der glaubt, so ist es und der zum Beispiel der Lehrer ist und die richtigen Begriffe hat und sich in der mündlichen Prüfung hinsetzt und immer um drei rumredet, bis endlich mal dieses Wort kommt, das er umschrieben hat, und der Schüler sagt dann irgendwann mal, oder der Student sagt irgendwann, ich habe gar nicht gewusst, was Sie meinen. Das ist genau die Geschichte. Das ist eine Begriffswelt, in der der eine kreist und vielleicht eine andere Begriffswelt, in der andere kreist. Aber beide haben durch die Begriffswelt sich irgendwie was aufgebaut, wo sie anfangen, die Welt in Stücke zu zerlegen. Und das ist natürlich eine komplizierte Sache, weil in dem Moment heißt es, dass die Unterscheidungen, die man trifft, gar nicht mehr die Welt wirklich beschreiben oder nur ganz indirekt, sondern im Wesentlichen sind das Beschreibungen des Beobachters, dessen, was der an sich an Weltbild aufgebaut hat. Und das macht es natürlich extrem kompliziert, weil das heißt, wenn man es jetzt philosophisch anschaut, dass man irgendwie aufhören sollte, am besten diese Trennungen zu machen, um wirklich sozusagen erkenntnismäßig weiterzukommen, nicht zu beschreiben, nicht zu bezeichnen. Fürs Unterrichten heißt, dass wir uns natürlich extreme Gedanken darüber machen müssen, wie wir überhaupt eine Kommunikationsbasis herstellen zwischen einem Lernenden und einem Lehrenden. Weil anzunehmen, dass die gemeinsame Sprache sprechen, dass die gleichen Dinge sehen, wenn sie was anschauen, das ist extrem unwahrscheinlich. Also als ich vorher dieses Video gesehen habe, habe ich natürlich den Gorilla gesehen. Wenn Sie ihn jetzt sehen, sehen Sie ihn auch wieder. Da ist ein Lernvorgang passiert, aber zunächst mal sieht man eben was komplett anderes. Ja, vielleicht ein Ausflug bloß. Sie haben ja vielleicht gemerkt, dass ich da jetzt ein bisschen in die Philosophie abgetaucht bin. Es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass man sagt, ich befasse mich damit, die Begriffe aufzugeben. Und diese Zen-Koans ist ein Beispiel dafür, wenn man wirklich einen Zen-Lehrer hat, zu dem man geht und der sagt, zeig mir eine Lösung dafür, für dieses Koan. Ohne Worte. Man versucht irgendwie eine Lösung zu finden für eine eigentlich paradoxe Aufgabe, was in letzter Konsequenz heißt, dass man irgendwas tun muss. Es ist jetzt bloß ein kleiner Anhang hier sozusagen. Also wenn jemand sich dafür interessiert, bin ich für diesen Bereich, für das sozusagen Vordringen in die Welt ohne Worte, kann er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich kann gerne am Schluss vielleicht ein paar Minuten früher aufhören. Also ich selber praktiziere die Zen-Meditation wirklich auch und arbeite mit Koans. Ich finde das eine ausgesprochen faszinierende Erfahrung. Und wenn genügend Interesse da wäre, könnte ich auch einen Kontakt zu einem Lehrer herstellen, mit dem wir zusammen eben vielleicht meine ersten Einstieg oder ein erstes Schnuppererlebnis in die Richtung machen kann. Denken Sie mal drüber nach und wenn es jemanden interessiert, können wir nach der Stunde drüber reden. Ja, jetzt wieder zurück zum trockenen Lernstoff, den man in der Prüfung abfragen kann. Wir haben jetzt drei Sachen gesehen. Behaviorismus heißt, ich habe Eingabe, Ausgabe. Ich schaue, was die Kiste macht. Die Kiste ist zufällig ein Mensch, egal, ich gebe dir Signale, ich beobachte, was für Signale rauskommen und mache sozusagen Experimente, die dann im Laufe der Zeit den erwünschten Output sozusagen produzieren. Ich trainiere das Ding, wenn ich bestimmte Eingaben erzeuge, dann kommen da hinten bestimmte Ausgaben raus. Ich sage bewusst Ding, weil das eigentlich völlig egal ist, ob das ein lebender Organismus ist oder nicht. Kognitivismus ist ein ganzes Stück sozusagen intensiver auf einen Menschen ausgerichtet. Das ist die Idee, ich habe externe Informationen, die wird irgendwie verarbeitet in Wissen und ich versuche das zu unterstützen, dass Menschen eben Wissen bilden aus der externen Information. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass Menschen sozusagen was verstehen, wenn man ihnen was sagt. Konstruktivismus ist ein ganzes Stück radikaler. Ich gehe davon aus, dass das Wissen eigentlich nicht zu vermitteln ist von außen, sondern dass das Wissen entsteht in dem Lerner und dass ich letztlich nur eine Chance habe, indem ich die internen Konstruktionen des Lerners sozusagen dazu bringe, dass sie sich in einer Art und Weise verändern, die letztlich dann die anderen beiden Ebenen bedeuten, nämlich dass das Wissen, das wir so als das Wissen dieses Fachgebiets, dieses Themas betrachten, dass das dann da ist und dass natürlich auch das richtige Verhalten kommt. Aber da ist natürlich die Frage, wie mache ich das jetzt? Konstruktivistisches Lernen oder Lehren heißt, ich muss mich damit abfinden, dass es keinen Sinn macht, jemand Wissen zu vermitteln. Insofern könnten jetzt eigentlich alle gehen, weil ich stelle mich hierher und erzähle Ihnen was. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie davon was aufnehmen können, sehr, sehr gering ist. Ist nicht ganz so schlimm, glaube ich, weil wir allesamt gelernt haben im Laufe der Jahre, also insbesondere Sie über den ganz komplizierten Ausbildungsprozess, sozusagen trotzdem, trotz dieser nicht sehr optimalen Lernsituation, irgendwie was aufzunehmen. Aber das ist ein ganz komplexes Training, das Sie da hinter sich haben. Und nur deswegen funktioniert das halbwegs. Letztlich ist Lernen nichts anderes als aktives Konstruieren von Wissen. Also diejenigen, die jetzt gerade erst aus dem Vordiplom kommen, werden das gemerkt haben. Es ist einfach ein gigantischer Unterschied, ob ich ein Skript durchlese oder ob ich anfange, mich hinzusetzen und selber zu erzählen, was da eigentlich drinsteht, was die Grundidee ist. Deswegen sind diese mündlichen Prüfungen, obwohl sie eigentlich gar keine so schwierige Situation ist. Man hat eigentlich einen Partner, der einem auch irgendwie Feedback geben kann, der reagieren kann auf Schwierigkeiten. Aber was schwierig ist an den mündlichen Prüfungen, ist, dass man sozusagen plötzlich in der Situation ist, selber zu konstruieren, zu sagen, ich muss mein Wissen, so wie es mein Weltbild ist, sozusagen jetzt wieder wiedergeben. Das heißt, es funktioniert nur, wenn ich selber eben das Wissen für mich aufgebaut habe. Das muss nicht unbedingt genau das Gleiche sein, wie es ein anderer aufbaut, weil jeder hat ja auch einen anderen Erfahrungshintergrund. Ja, wenn jemand, so wie ich, eben sich mit Zen befasst, dann sprechen ihn die Themen im Konstruktivismus anders an, als jemand, der dafür irgendwie kein Interesse hat. Ja, also der Lernende muss das konstruieren. Letztlich heißt es natürlich, das Lernen kann nur der Lernende machen. Es ist völlig sinnlos zu sagen, der Lehrer bringt jemand was bei. Es kann nur sein, der Lernende lernt was. Und jeder lernt es in seiner Art und Weise. Und das Einzige, was der Lehrer noch machen kann, ist so ein Trainer, so ein Coach, eine Assistenzfunktion einzunehmen. Und er muss dem Lernenden auch sozusagen zunächst mal die richtige Sprache gegenüberbringen. Das haben wir ja vorher gesehen, dass die Sprache eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ich erlebe es gerade wieder, wenn Kinder ins Gymnasium kommen zum Beispiel und das erste Mal einen Mathematikunterricht erleben, da wird mit einem Schlag springt die Sprache von einer relativ kindgerechten Sprache, wie es in der Grundschule war, in eine wissenschaftliche Sprache der Mathematik. Der Mathematiklehrer kann halt nicht anders, der hat Mathematik studiert. Und allein das Verständnis für die Begriffe fehlt oft, da wird die Aufgabe bloß deswegen nicht verstanden. Und das haben wir natürlich als Lehrende in dem Lernenden-Prozess immer. Und wenn Sie da mal sozusagen eintauchen wollen in dieses Sprachproblem, kann man dieses schicke Buch von 1884 empfehlen. Das ist für Leute mit einem Geometriehintergrund sehr interessant. Das ist ein englischer Mathematiker und da geht es um nicht Lebewesen, fiktive Lebewesen, die geometrische Formen sind. Und die leben in Flatland. Also die größte Teil der Handlung spielt in einer Welt, wo lauter zweidimensionale Wesen da sind. Das sind also irgendwelche Fünfecke, Quadrate, Rechtecke. Es gibt sogar Linien. Die Frauen sind komischerweise Linien. Die leben, haben Kinder, ist eine ganz normale Welt. Sie können sich aber nur in diesen zwei Dimensionen bewegen. Das Interessante ist, wenn die jetzt Besuch bekommen von jemand aus der dritten Dimension, nämlich von einer Kugel, dann machen die erstaunlichsten Beobachtungen. Also zum Beispiel ist so eine Kugel denen schon mal komplett überlegen. Ja? Während das Quadrat, das dieses Haus bewohnt, natürlich hier bloß reingehen kann und schauen kann, was links und rechts ist. Und wenn er seine Frau sozusagen von vorne sieht, dann ist sie verschwunden, er muss sie von der Seite anschauen, dass sie überhaupt sieht. Hat also eine eigene Wahrnehmung. Währenddessen ist das für die Kugel ganz einfach. Die sieht den Grundriss, die braucht ja bloß nach oben gehen und sich das Ganze anschauen. Und wenn die Kugel den besucht, dann macht sie das dadurch, dass sie eintaucht. Und dann ist sie nicht eine Kugel, sondern ein Kreis. Also das Quadrat trifft einen Kreis und redet mit dem Kreis und ist vollkommen irritiert davon, dass der Kreis die Eigenschaft hat, dass er laufend größer und kleiner werden kann, ganz verschwinden kann, woanders wieder auftauchen. Und die Kugel sagt, was ist da Besonderes dran? Ich gehe einfach darüber, weil sie eben hier auftaucht und da draußen wieder eintaucht. Das sind einfach verschiedene Welten, in denen sich die zwei bewegen. Also da gibt es auch noch das Experiment, dass das Quadrat dann mitgenommen wird von der Kugel in die dritte Dimension und dann völlig irritiert wieder zurückkommt, was sich diesen Sinneseindruck eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, und so ein Problem hat man natürlich, wenn man sozusagen jemand eine ganz neue Begriffswelt vermitteln will. Das ist für denjenigen, der das alles verstanden hat, der den Überblick hat, der sich darin frei bewegen kann, ist das alles klar, gar keine Frage. Aber für denjenigen, der wie das Quadrat sozusagen immer bloß um die nächste Ecke schauen kann und nicht die Möglichkeit hat, sich hochzuhieven, einen Überblick zu kriegen, ist es natürlich extrem kompliziert. Und wie kriegt man den Übergang hier hin? Ja, was haben Menschen gemacht an der Stelle? Also es ist ein echtes Problem, ja, das muss man einfach mal sagen. Und es gibt jetzt nicht die Lösung, ganz bestimmt nicht. Eine Technik, die entwickelt wurde, ist, dass man versucht, authentische Situationen zu erzeugen, also einen Lernkontext, wo man versucht, sozusagen wirklich den Lebenskontext des Lernenden irgendwie einzufangen und zu sagen, das ist für den eine reale Situation, kein konstruiertes Beispiel. Also auch wieder, wenn Sie das mit Kindern beobachten in der Schule, die Mathematikaufgaben sind halt oft Beispiele, die genau so gebaut worden sind, dass sie gerade für die Aufgabe passen, und wenn da der Preis für eine Reitstunde 3 Euro ist, dann gibt es eben Schüler, die sagen, oder Schülerinnen, die sagen, hey, das glaube ich nicht, weil so billig kann die Reitstunde nicht sein, und aufhören. Ja? Also es muss zunächst mal irgendwie mit dem Lebenskontext zusammenhängen. Dann muss der Lernende in der Lage sein, irgendwie aktiv was zu tun. Also nicht jetzt bloß diese eine Lösung zu finden, das ist nicht so im Leben, sondern es muss verschiedene Lösungswege geben, oder zumindest, vielleicht sind das andere auch Sackgassen, aber ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, Alternativen zu begehen. Dann ist es so, dass ich nicht jetzt mit der allgemeinen Regel zuerst daherkommen darf, nach dem konstruktivistischen Prinzip. Kognitivismus wäre ein bisschen anders. Ja? Da sage ich, ich erkläre, und das machen wir hier die ganze Zeit, ich erkläre euch zuerst mal, was die Regel ist, und dann gebe ich euch ein Beispiel, und ihr wendet die Regel auf das Beispiel an. Und im Laufe der Zeit findet ihr dann sozusagen den Weg, diese Regel zu benutzen, was aber im Prinzip ein bisschen eine diktatorische Art und Weise ist, das Lernen zu bestimmen. Letztlich hat vielleicht jeder seine eigene Art und Weise, mit dem Problem zurechtzukommen. Dementsprechend sollte man ihm die Regel nicht geben, sondern ihm die Situation geben und ihn die Regel finden lassen oder sie. Und hoffentlich, also wenn unsere Regel was getaugt hat, dann wird sie irgendwann mal auch von dem Lernenden zu finden sein. Also Strategien auch zu übertragen in neue Situationen ist da ganz wichtig. Ja, und was auch dazu kommt natürlich, damit jemand überhaupt in der Situation was macht, muss er irgendwie motiviert sein, es muss Spaß machen. Da gibt es diese berühmten 2 Motivationsarten, die intrinsische und die extrinsische Motivation. Also die extrinsische Motivation, die kriegen Sie hier zum Beispiel am Ende in Form einer Urkunde mit dem Siegel des Freistaats Bayern drauf. Das ist was, womit man dann irgendwie gutes Geld verdienen kann. Das ist ein klarer Fall von extrinsischer Motivation. Oder wenn Sie für einen Betrieb arbeiten und der zahlt Ihnen Gehalt, dann sind Sie extrinsisch motiviert, dass Sie irgendwas tun, zum Beispiel in irgendeinen Kurs gehen, um irgendwas zu lernen. Oder das Kind ist eben extrinsisch motiviert, wenn es irgendwie ein Bonbon kriegt, wenn es irgendwas richtig gemacht hat. Intrinsische Motivation heißt, dass es einfach Spaß macht. Ich mache das gerne. Und ist natürlich die wesentlich stärkere Version der Motivation. Und letztlich muss das Ziel sein, so stark wie möglich intrinsische Motivation zu erzeugen. Ja, hört sich schwierig an. Und um das jetzt mal ein bisschen in die Praxis zu bringen, ein Ansatz von John Bransford an der Vanderbilt University in Tennessee. Da geht es um Anchored Instruction. Ein Anchor ist ein Problem, eine Fallstudie sozusagen, die so interessant ist, es geht vor allem um Unterrichten von Kindern, dass eine Motivation entsteht, eine intrinsische Motivation entsteht. Da steckt irgendwo ein Ziel auch drin, aber das Ziel zu erreichen geht nicht so einfach. Man muss eine ganze Reihe von Unterzielen erreichen. Und jetzt wird es für uns langsam wieder interessant aus dem Multimedia-Bereich. Eins der Grundprinzipien dabei ist, dass das in einer sozusagen medienreichen Version präsentiert werden soll. Also die verwenden multimediale Präsentation, im Wesentlichen Videos. Und auch Interaktivität, das heißt, dieses Video wird nicht einfach einmal gespielt, sondern schrittweise, also vielleicht wird es einmal gespielt, aber dann schrittweise immer wieder durchgegangen und anhand des Videos sozusagen der Problemlösungsprozess angegangen. Ganz konkret gibt es das als The Adventures of Jasper Woodbury. Das Ganze ist leider inzwischen relativ lang her, und die Art, wie das entwickelt wurde, war zu der Zeit, als der Stand der Dinge die Videodiscs waren, also das waren so diese 30 cm großen Varianten von CDs, also die haben blitzen genauso silbern wie unsere CDs, arbeiten auch mit optischer Abtastung, sind aber analog noch. Insofern ist es relativ schwierig, an die Filme selber ranzukommen. Ich habe aber zumindest Screenshots sozusagen, also einzelne Szenenbilder, Standbilder aus dem Film und mal eine solche Geschichte. Sie finden hier unter Vanderbilt Edu an dieser Adresse und Umgebung, finden Sie auch ein paar mehr solche Geschichten, wo Sie das anschauen können. Also ein solcher Film funktioniert zum Beispiel so, vom Drehbuch her. Da geht es im Wesentlichen um eine Emily und ihren Freund. Und die Emily, die ist unterwegs und trifft einen Bekannten, der ein Ultraleichtflugzeug hat und das lernt. Ja, wir sind irgendwo in den USA, wo viel Platz ist. Okay, er erklärt ihr, wie man mit dem Ultraleichtflugzeug fliegen kann. Er erklärt ihr, sie darf auch mal mitfliegen. Sie lernt alles Mögliche darüber, auch was die Dinger für eine Reichweite haben, was die für einen Raum brauchen, um zu starten, ähnliche Dinge. Aber sie lernt viel über diese Flugzeuge. Also nicht bloß jetzt genau das, was sie dann später vielleicht mal brauchen wird. Und zunächst mal ist das einfach schon mal spannend für die Kinder. Zweite Sache ist, dass die eben dieser Mensch, der sie da unterrichtet mit dem Flieger, dass die mit dem auch sonst irgendwie noch den Nachmittag verbringt oder auch die nächsten Tage den öfters trifft. Und sie verschiedene Sachen machen, unter anderem kommt dabei raus, dass sie sich wiegen mal irgendwo bei einer Gelegenheit, dass man weiß, wer was wiegt. Man hat eine ganze Menge Informationen, was kostet. Man kriegt eine ganze Reihe von technischen Daten. Also der ganze Film ist gespickt mit Zahlen und puren Informationen. Relevanten Informationen für eine mögliche Problemlösung am Schluss und komplett irrelevanten Informationen. Es ist einfach sehr viel Information, die da ist, die man auswerten kann. Jetzt kommt sozusagen die dramatische Wendung. Und zwar ist das nicht so sehr die Emily, die was erlebt, sondern ihr Freund, der unterwegs ist, auch irgendwo in den Bergen. Und der erlebt, dass aus Versehen von einem Jäger ein Adler angeschossen wurde. Und der liegt da und muss gerettet werden. Das Ganze ist Offroad, da kommt man mit dem Auto nicht hin. Es ist vermutlich nur zu Fuß oder aus der Luft zu erreichen, ist aber natürlich nicht groß genug, irgendwie die Wiese daneben, dass da jetzt ein Flugzeug landen könnte, auch keine Landebahn da. Man weiß, dass es einen Dr. Ramirez gibt in der nächsten Stadt, man weiß, wie weit die Stadt weg ist und man weiß auch, dass der dem Adler helfen könnte. Frage an Emily, wie kriegst du jetzt diesen Adler am schnellsten zu Dr. Ramirez? Es drängt sich auf, dass man jetzt irgendwas mit dem Ultraleichtflugzeug machen muss. Ja, das ist auch wohl die Lösung, die sich da anbietet, ja, dass man den irgendwie transportiert. Nur ist das alles nicht so einfach, weil man muss das jetzt alles wieder zusammen bosseln und schauen, was hatte denn das Ultraleichtflugzeug überhaupt für eine Startbahn? Wie lange braucht das? Wie schnell ist das überhaupt? Welches Gewicht kann es denn tragen? Wie viele Leute... Also kann jetzt sozusagen der Instructor mit dem Adler und der Emily dorthin oder kann der bloß den Adler nehmen? Das muss man alles irgendwie mal rauskriegen und daraus dann irgendwie einen Plan schmieden, wie man den armen Adler retten kann. Ich werde jetzt mit Ihnen nicht weiter über den Adler reden. Es ist bloß ein Beispiel, wo man sieht, die haben sich extrem bemüht, sich sozusagen in die Situation der Kinder dort rein zu versetzen und eine fiktive Situation zu schaffen, wo man vor einem echten Problem steht. Und ein Tier zu retten, ist für Kinder natürlich zunächst mal eine starke intrinsische Motivation auch. Das ist was, das sie wirklich machen. Also selber Kinder merken das immer wieder, dass die irgendwie verunglückte Tiere heimbringen und die pflegen wollen. Also das machen die einfach und das ist ja auch schön so. Und dadurch ist zunächst mal Motivation da. Und auf einmal wird es interessanter, sich mit diesen nackten Zahlen und allen diesen Dingen zu befassen. Das Ganze ist letztlich, denke ich, eine Mathematikaufgabe, wo es darum geht, eben mit Dreisatz und ähnlichen Dingen einfach mal was zu berechnen, was man konkret für eine Situation braucht, aus den Fakten raus. Ein zweiter Versuch mit sozusagen konstruktivistischen Methoden dran zu gehen, ist jetzt nicht so sehr jetzt eine spezifische Multimedia-Technik, sondern ist eine ganz, ganz allgemeine Technik der Didaktik, die, denke ich, sehr weit verbreitet ist, die man jedenfalls von unseren pädagogischen Psychologen sehr häufig hört. Es geht zunächst mal von der Idee aus, die hier in dem gelben Kasten nochmal zitiert wird, dass unsere Form von Schulen eigentlich eine relativ moderne Geschichte ist, die Prinzip eigentlich bloß daher begründet ist, dass man Massenunterricht machen will, dass man also einen Lehrer für ganz viele Schüler haben will. Das ist eigentlich ein ökonomisches Phänomen. Das, was man vorher hatte, denken Sie irgendwie ans Mittelalter oder so, war ganz einfach ein Verhältnis, wie man es in Handwerksberufen hat, von einem Meister und einem Lehrling. Also man geht in die Lehre. Und so ist es ja an vielen Stellen heute auch noch, wo man eben Dinge hat, die man nicht so ohne weiteres unterrichten kann. Jetzt bin ich schon wieder bei meinem Zen-Lehrer, bei dem geht man auch in die Lehre natürlich. Da kann man nicht einfach sich hinsetzen, sich einen Vortrag anhören, ein Buch lesen und das war's, sondern man muss es einfach lernen, machen. Und das gibt es bei Lernprozessen ganz allgemein, Cognitive Apprenticeship. Also Lehre im Sinn von kognitiven Vorgängen, Lehre im Sinn von Verstehen. Ich gehe in die Lehre bei jemand, der es kann. Das heißt, der Lehrer ist jemand, der es kann und der zeigt mir, wie das macht. Und was der macht, ist, er baut sogenannte Scaffolds. Er baut, und das Scaffold ist ein Wort, das eigentlich im Deutschen auch immer als Scaffold benutzt wird, der baut Leitern sozusagen. Ja, das ist so eine Staffelei, so eine Leiter, wo ich Schritt für Schritt diese Strategien erkennen kann, die er macht. Denken Sie eben an einen Lehrer, der, was weiß ich, ein Schreinermeister, der erklärt, wie er irgendwie eine Platte glatt hobelt. Da gibt es einfach kleine Schritte, also zum Beispiel, wie man den Hobel überhaupt mal hält oder wie man vorbereitet richtig, wie man das Werkstück entsprechend stabil einspannt, damit das nicht irgendwie wegrutscht und so weiter. Ja? Und irgendwann geht es dann in den nächsten Schritt und alle diese einzelnen Schritte probiert der Lernende aus. Und hat die Möglichkeit natürlich auch zu probieren und zu sagen, hoppla, das bleibt aber jetzt hängen, was habe ich denn da falsch gemacht und kann sozusagen ganz individuell dort durchgeführt werden. Idealerweise ist auch in allen diesen größeren Betrieben, wo handwerkliche Lehre betrieben wird, sind das mehrere Lehrlinge, die eben dann nebeneinander quasi die gleiche Aufgabe lösen und sich gegenseitig unterstützen können, von anderen Fehlern lernen können. Und ganz typisch ist, dass der Lehrer im Laufe der Zeit sich ausblendet. Ja, ganz am Anfang ist er sozusagen ganz massiv präsent und erklärt und führt durch die einzelnen Schritte und Schritt für Schritt verschwindet der Lehrer und irgendwann ist es so, vielleicht ohne es richtig zu merken, dass die Schüler eben das für sich und alleine machen. Und sowas kann man natürlich übertragen auf Lehrsituationen in quasi einem Klassenzimmer, mit dem gravierenden Nachteil natürlich, dass sie, zumindest ökonomisch gesehen Nachteil, dass sie in der Regel nun mit einem sehr, sehr intensiven Betreuerverhältnis zurechtkommen. Das heißt, sie dürfen nicht zig Schüler pro Lehrer haben, sondern sie müssen eben vielleicht 3, 4 pro Lehrer haben. Dann funktioniert das durchaus. Ja, und vielleicht noch einen zu erwähnen, der in dem Bereich eine Rolle spielt, der wird jetzt dann in der nächsten Einheit auch wieder auftauchen. Das ist Seymour Papert. Ich habe den vor allem reingetan, weil man da sieht, dass das doch alles irgendwie ganz eigenartig zusammenhängt. Also der Mann ist bekannt und berühmt geworden bei uns durch die Programmiersprache Logo, das ist also die, mit der man so eine Schildkröte steuert. Und durch Steuern der Schildkröte, indem man der sagt, links und rechts geht's mit dem nächsten Schritt, dann zum Beispiel Bilder malen kann und dann auch Programme für die Schildkröte machen kann, auch rekursive Programme, die schöne Muster zeichnen und sowas. Da schauen wir uns dann im Kapitel Geschichte der Lernmaschinen nochmal an. Interessant ist der Hintergrund, wo der herkommt. Der ist übrigens zur Zeit, denke ich, gesponsert von Lego. Also nicht vom Logo, sondern von Lego, von der dänischen Spielzeugfirma. Hat sozusagen einen Stiftungslehrstuhl von denen. Vielleicht ist er inzwischen noch einfach in Pension. Auf jeden Fall war das sein letzter Job. Also das ist ein Mathematiker und der ist ein Schüler von Piaget. Das heißt, wir haben jetzt jemand, der in diese gesamte Lerntheorie ganz tief eingetaucht ist und der andererseits aber auch in dem Multimedia-Bereich eben eine Kernfigur ist, weil er zum Beispiel, der ist ein bisschen älter als Alan Kay, sozusagen ein Mentor ein bisschen auch für den Alan Kay war. Und der Alan Kay ist wieder jemand, der ganz enorm in der Entwicklung unserer modernen Benutzungsschnittstellen eine Rolle spielt. Also in der Entwicklung von Smalltalk und den darauf aufbauenden Schnittstellen, dass man mit Fenstern, Mäusen und Ähnlichem umgeht. geht auf Alan Kay und andere zurück. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich auch diese Turtle und die Maus hat vielleicht auch irgendwas miteinander zu tun. Also da gibt es sozusagen eine Beziehung zwischen Multimedia und diesen Lerntheorien. Und es ist auch jemand, der das in dem Media Lab des MIT eben ganz stark mitgearbeitet hat eine Zeit. Der hat auch Theorien aufgebaut, die ich jetzt vielleicht nicht im Detail erklären will, aber solche Phänomene, wie es Piaget zum Beispiel studiert hat, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter ein Problem haben, Flüssigkeitsmengen in Behältern abzuschätzen, dann immer sagen, was in einem größeren Behälter ist, muss mehr sein, auch wenn es die gleiche Menge bloß in einem schmalen, höheren Behälter ist. Also der höhere Behälter gilt, wird etwas mehr interpretiert. Dafür hat er solche Theorien aufgebaut, dass es da sozusagen interne Agenten gibt, die in den Kindern existieren und aufgebaut werden, so ein Höhenagent und ein Mengenagent, und dass sozusagen ein Agent, der in der Lage ist, diese beiden Informationen zu verknüpfen und auszurechnen nach Höhe und Breite, was könnte denn die Menge sein, dass der sich einfach später entwickelt und das einfach die Aufgabe ist, sozusagen aufbauend auf diesen der Aktivitäten der beiden anderen Agenten den Dritten zu schulen, sozusagen, zu entwickeln. Also ein schönes Buch zu lesen, natürlich auch rein historisch, aber ist total nett, ist das Mindstorms. Ja, kein Zufall, dass die Lego-Roboter Mindstorm heißen. Lernen als sozialer Prozess ist jetzt noch ein letztes Kapitel hier zu den Lerntheorien. Also wenn Sie jetzt Lerntheorien irgendwie jemand anders erklären wollen und damit angeben wollen, dass Sie da auch was von gelernt haben, dann ist es schon so, dass die drei irgendwie das Kernportfolio sind. Ja, also wenn man sagt, die drei kenne ich, das ist das, wo die allermeisten wahrscheinlich zustimmen werden. Lernen als sozialer Prozess ist nicht wirklich jetzt noch eine Alternative zu den dreien. Das ist mehr so ein Aspekt, der sich durch alles durchzieht, insbesondere durch den Konstruktivismus noch so ein bisschen sich durchzieht oder einen zusätzlichen Aspekt dazu gibt. Wobei man jetzt wieder mal historisch sieht, dass auch ein ganzes Stück weit schon zurückgeht, also noch weit vor dem letzten Krieg, gab es einen russischen oder nach neuen Einteilungen, muss man sagen, weißrussischen Psychologen, der Lev Vygotsky, der sich mit der Entwicklung von Kulturfunktionen, Kulturfähigkeiten, Kulturfertigkeiten bei Kindern befasst hat und der festgestellt hat, dass es eigentlich zwei Stufen gibt. Zuerst mal ist es so, dass bestimmte Fähigkeiten auf einer sozialen Ebene entstehen. Das heißt, es ist so, dass die Kinder sehen, andere Kinder machen das oder sie machen was mit einem anderen Kind zusammen, bevor sie selber diese Fertigkeit entwickeln. Ganz typisch eben auch, dass man viele Fertigkeiten, auch einfach körperliche Fähigkeiten irgendwie zu balancieren oder irgend sowas, durch Spiel natürlich lernt, durch Spiel mit anderen zusammen. Und eng damit zusammenhängend ist auch die Tatsache, dass Kinder, die eben keinen sozialen Kontakt haben oder sehr wenig sozialen Kontakt haben, in der Entwicklung entsprechend behindert sind sozusagen, sich viel schwerer tun, sich weiterzuentwickeln, weil es so eine Zone der Entwicklung um mich herum gibt, in der ich tatsächlich soziale Interaktion brauche, um sozusagen die optimalen Lernprozesse zu entwickeln. Ja gut, das ist der historische Hintergrund. Vielleicht ein Beispiel, an dem man sieht, wie stark Lernen in der Gruppe funktioniert. Da kommt man nämlich schnell auch in die Situation von Gruppendruck. Und das ist ein Beispiel aus den 50er Jahren, wobei man sagen muss, jetzt psychologische Forschung in den 50er Jahren über Gruppendruck und sozusagen Verhaltenslernen in der Gruppe ist natürlich auch stark geprägt von dem dramatischen Erlebnis der Diktaturen, die zum Zweiten Weltkrieg geführt haben, insbesondere eben Nationalsozialismus, wo offensichtlich eine riesig große Gruppe in ein vollkommen unsinniges Verhalten geführt wurde und das zum Teil eben auch mit Begeisterung gemacht hat. Ein Experiment, wo man sozusagen was komplett Falsches lernt aus der Gruppe raus, ist dieses Experiment von Solomon Asch in den 50er Jahren. Wieder mal so ein schönes Psychologie-Experiment. Wir haben also eine Gruppe von Versuchspersonen, denen wird erzählt, dass sie in einem Sehtest sind. Und die stellen sehr schnell fest, das ist ein total blöder Sehtest, das ist total langweilig, weil das Einzige, was die gezeigt kriegen, sind irgendwelche Balken, also zum Beispiel diesen Balken hier. Und dann kriegen sie drei andere Balken gezeigt und dann sollen sie sagen, welcher von den drei anderen Balken die gleiche Länge hat wie der erste, der separat gezeigt wurde. Naja, also die sind so deutlich, ne, das ist ziemlich offensichtlich, dass der Balken C natürlich genau der ist, der genauso lang ist wie der. Gibt es noch Varianten davon, vielleicht möchte sich weniger unterscheiden, aber es ist jetzt nun wirklich nichts, wo man eigentlich lang drüber nachdenken müsste. Das Interessante ist, und was diese Versuchsperson nicht weiß, ist, dass die anderen Leute, die in dieser Gruppe sind, in der nun dieser Versuch durchgeführt wird, es geht also so, dass man, das wird hier angezeigt, irgendwie auf einem Bildschirm, und da ist eine Gruppe von, was weiß ich, 10, 12 Leuten, und reihum müssen die da immer wieder antworten. Die anderen Leute, die dabei sind, das sind keine echten Versuchspersonen, sondern die sind instruiert. Die gehören zum Versuchsaufbau. Und die tun was, was sie normalerweise nicht tun würden, sie geben nämlich falsche Antworten. Die kommen einfach und sagen, also ich denke, das ist der Balken A. Und der eigentliche Versuch besteht darin, zu beobachten, was jetzt diese eine sozusagen unbeeinflusste Versuchsperson macht. Also zunächst mal ist es ganz klar, dass die sich alle unwohl fühlen, weil sie sagen, ja, spinne ich jetzt. Ja? Also das kann doch nicht sein. Ne? Aber das Interessante ist, was man im Experiment beweisen kann, wenn man eine bestimmte falsche Theorie, nämlich zum Beispiel, dass das hier gleich dem A ist, wenn man die hartnäckig genug durch viele Versuchspersonen immer wieder in diesem, also für die instruierte Versuchspersonen immer wieder bestätigen lässt, dass die sagen, nee, das ist das A, dass dann immerhin ein Drittel der unbeeinflussten echten Versuchspersonen irgendwann mal anfangen, selber zu sagen, ja, das ist das A. Sich dieser Mehrheitsmeinung einfach anpassen. Sie sagen irgendwie, vielleicht ist meine Brille nicht in Ordnung, was auch immer, was sich die denken, keine Ahnung. Aber das Experiment zeigt, dass die Leute anfangen, sich der Mehrheitsmeinung anzupassen. Ja, das da unten kann ich jetzt wieder nicht im Detail erklären, ist vielleicht die Zeit, oder es ist zu fern von unserem Thema, das Milgram-Experiment, aber das gehört in die Ecke sozusagen der Nach-Nationalsozialismus-Experimente in der Psychologie, wo Menschen auch sozusagen im Vertrauen auf ein Modell, auf ein Vorbild Dinge tun, die sie normalerweise wirklich nicht tun sollten. Dieses Milgram-Experiment funktioniert so, dass derjenige, der als Versuchsperson da drin ist, in die Situation versetzt wird, dass er einer anderen Versuchsperson gegenüber als quasi als Lehrer sitzt. Und dann ist es noch ein Versuchsleiter da. Und also zunächst mal ist unsere Versuchsperson, die nun als Lehrer da sitzt, muss sich vorstellen, der sitzt also irgendwie vorne an dem Pult, da ist eine Glasscheibe und dahinter ist der, den er unterrichten soll. Hinter der Glasscheibe, gut getrennt von ihm. Und es ist noch ein Versuchsleiter da, der nun unsere Versuchsperson instruiert. Und zwar ist die Aufgabe, dass der hinter der Scheibe sitzt, der Lernende, der soll was lernen. Dem werden Aufgaben gestellt und er kann die richtig oder falsch beantworten. Und wenn er sie falsch beantwortet, dann soll er bestraft werden. Es geht also in der ganzen Aufgabe darum, wie effektiv ist Strafe. Und Strafe passiert durch Elektroschocks. Das heißt, die Person auf der anderen Seite von der Scheibe ist in so einem Art elektrischen Stuhl eingespannt. Und unsere Versuchsperson hat so einen Hebel, mit dem sie die Voltzahl einstellen kann, einen Knopf, mit dem sie den Schock auslösen kann. Der Versuchsleiter instruiert dann und sagt, also das war falsch, die Antwort, jetzt musst du doch strafen. Und dann straft er und er sagt, so das nächste Mal wieder falsch. Der Trick dabei ist, dass die Person hinter der Scheibe, die auf dem elektrischen Stuhl sitzt, dass die natürlich Bestandteil des Versuchsaufbaus ist, mit dem Versuchsleiter kommuniziert auch, beziehungsweise ein Skript besteht, was die tun muss, dass die, wenn sie falsche Antworten gibt, das vorher abgestimmt ist, ganz genau, und insbesondere, dass die Reaktion auf die elektrischen Schocks reingespielt ist. Das ist ein Schauspieler auf der anderen Seite, der kriegt keine Elektroschocks, muss man also gleich dazu sagen. Ja? Nur die Versuchsperson selber, also der jetzt glaubt, er würde den bestrafen, der kriegt das nicht mit. Und da gibt es genaueste empirische Zahlen drüber, dass Menschen in dieser sozusagen gewissen Drucksituation vom Versuchsleiter immer dazu animiert zu werden, dass sie doch strafen müssen, weil das ist ja ihre Rolle, dann irgendwann kein Problem mehr sehen, 450 Volt Schläge auszuteilen und auch sehen, dass das für diesen Schauspieler, Gott sei Dank, extrem belastend ist. Also bei diesen ganz starken Schlägen reagiert er überhaupt nicht mehr. Am Anfang zittert er und springt rum und danach reagiert er gar nicht mehr und erstarrt. Das heißt, die Versuchsperson müsste eigentlich überlegen, habe ich ihn jetzt womöglich umgebracht. Aber trotzdem machen sie es. Also wir lernen extrem stark sozusagen aus unserer Umgebung von anderen Menschen oder haben ein starkes Bedürfnis, uns dem anzupassen, was andere sagen. Das ist jetzt schon noch ein anderer Aspekt als in der puren konstruktivistischen Theorie. Und da wäre ein Name, an dem man auch weiterlesen kann, Albert Bandura, der nun dieses Lernen von Vorbildern, von Modellfiguren sozusagen angeschaut hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von Bedingungen, die man auch feststellen kann. Zunächst mal, damit ich überhaupt von einem Vorbild lernen kann, muss zunächst mal meine Aufmerksamkeit geweckt werden, dass ich überhaupt auf den achte. Ich muss fähig sein, mir das zu merken, was der tut, sonst darf mein Gedächtnis nicht überlasten. Ich muss in der Lage sein, das auch selber nachzumachen. Das hört sich alles ganz einfach an, aber gehen Sie mal in eine echte Lernsituation, wo jemand irgendwas vorführt, irgendwo im Sport oder so, und man soll das nachmachen. Da werden diese Dinge oft gerade überfahren, ne? Dass man eben zu viel auf einmal erklärt, dass man sich, die Leute sich nicht merken können, dass man ihnen was erzählt, was sie noch nicht wirklich nachmachen können, weil Basistechniken fehlen. Also das ist schon alles wichtig und natürlich ganz wesentlich die Motivation. Und er kann beweisen in Experimenten, dass man auf die Art neues Verhalten tatsächlich unterrichten kann in der Gruppe und dass man auch sozusagen Verhalten verstärken kann, also die Häufigkeit von erwünschtem Verhalten erhöhen oder auch von unerwünschtem Verhalten natürlich erhöhen kann und dass man auch Verhalten, das vorher häufig war, dämpfen kann damit in seiner Häufigkeit. Also Experimente, die der macht, bloß um da wieder einen plastischen Eindruck zu geben, wäre auch wieder mit Schülern oder Kindern ein Experiment, das ist dieses Rocky-Experiment heißt es, glaube ich, ja, Rocky oder Bododoll. Da ist eine Gruppe von 4- bis 5-jährigen Kindern und denen wird ein Film gezeigt, wo zunächst mal so eine Hauptfigur eingeführt wird, ungefähr in ihrem Alter, der auch am Schulplatz, und Schulsituation, Spielplatz, Pausenhof, eben mit anderen Kindern zusammen ist und der benimmt sich aber total asozial. Also der haut die anderen Kinder, nimmt Dinge weg und so weiter, macht Sachen kaputt. Wobei das erst nach einer gewissen Zeit, also so eine Integrationsphase, in der der wirklich als Hauptfigur sozusagen entsteht, ist erst mal da und danach benimmt sich der so blöd. Und dann gibt es ein Ende für den Film, in dem der bestraft wird. Und da gibt es 3 verschiedene Versionen von dem Film. Eins, in dem der also wirklich ganz schlecht wegkommt, ein Ende, in dem ihm gar nichts passiert und ein Ende, in dem er selber auf die Idee kommt, dass das nicht gut war. Und dann wird sozusagen, werden Versuchsgruppen gebildet, wo man Kinder zunächst mal mit diesem Film konfrontiert, und zwar mit einer dieser Varianten natürlich, und danach lässt man die sozusagen, einfach überlässt man die sich selber, lässt sie spielen und beobachtet einfach das Gruppenverhalten, ob bestimmte Dinge vorkommen, zum Beispiel den anderen zu schubsen, anderen was wegzunehmen oder nicht, und man kann tatsächlich beweisen, statistisch signifikant beweisen, dass zumindest wenn direkt nach dieser Instruktion sozusagen, nach dieser Beeinflussung durch den Film, bei denen, die stark negative Konsequenzen in dem Film erlebt haben für das Verhalten auch komplett oder fast komplett ausfällt. Die machen das nicht. Und ich glaube, es gibt eine Variante, wo gelobt wird sogar, und da ist es tatsächlich so, dass das Verhalten dann entsprechend eben auch ziemlich hemmungslos da ist. Das ist interessant, solche Dinge anzuschauen, insbesondere die Situation, also ein Film und wie verändert das Verhalten, weil das natürlich ganz stark an diese Kernfrage geht, was passiert eigentlich mit uns allen, aber insbesondere den Kindern, die sehr gewalthaltige Fernsehsendungen, Videospiele und so weiter konsumieren, verändert das Verhalten oder nicht? Bei jedem neuen Amokläufer wird die Diskussion ja wieder hochgekocht und man weiß es eigentlich nicht wirklich ganz genau. Aber für unsere Lerntheorien ist es so, dass es nun auf jeden Fall ein Aspekt ist, den man nicht außer Acht lassen darf, dass Lernen in der Gruppe stattfindet und das Verhalten sozusagen auch an Rollenvorbildern sich orientiert und dementsprechend natürlich beim E-Learning man sich auch Varianten denken kann, gerade heutzutage, wo das alles über das Internet vernetzt ist oder auch eine Mischung von Präsenzveranstaltungen und reinem E-Learning, wo diese Vorbildfunktion und das Nachahmen von anderen Menschen in der Gruppe eine Rolle spielt. Okay, jetzt haben wir noch so 10 Minuten, das war auch irgendwie so gedacht. Also jetzt kann man zuerst mal schauen, gibt es denn zu dem ganzen Bereich nochmal Fragen, die jetzt so direkt anschließen? Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher Stoff für Sie. Könnte schon sein, sonst würde ich jetzt die paar Minuten, die wir jetzt übrig haben, noch nutzen und einfach in das nächste Kapitel ein kleines Stückchen weit einsteigen. Das ist auch mehr so historisches Material noch, dass wir dann in der nächsten Verlesung dort intensiver vorwärts kommen. Okay? Ja, was das nächste Kapitel sein wird, ist Geschichte der Lernmaschinen. Und das hat jetzt ganz stark zu tun mit dem, was wir gerade sozusagen an Theorien uns irgendwie bewusst gemacht haben. Und Sie sehen, ich habe jetzt bloß die ersten zweimal angegeben, die Geschichte der Lernmaschinen wird dann eben so strukturiert sein, dass wir schauen, wie bildet sich Behavioralismus in Lernmaschinen ab, wie bildet sich Kognitivismus, wie bildet sich Konstruktivismus in technischen Lösungen zum Lernen ab, insbesondere Multimedia-Lösungen. Vorgeschichte ist vielleicht ganz kurz zu halten, also Leute haben schon früh angefangen, Lernmaschinen zu bauen. Das Ding ist von 1588, hat irgendwie auch mit Multimedia zu tun. Das ist eine Lesemaschine, auf der können Sie mehrere Bücher aufgeschlagen vor sich haben. Das ist eigentlich, muss ich sagen, eine sehr praktische Lösung, wenn man sich überlegt, was man, wenn man mit Büchern arbeitet, was man heutzutage ja nur noch eingeschränkt tut, was man auf dem Schreibtisch immer für ein Durcheinander hat und die Bücher klappen immer wieder zu und so. Also das sind mehrere Bücher aufgeschlagen und festgeklemmt an der Stelle, wo sie aufgeschlagen sind, sind auf so einem Rad. Und ich habe unten Pedale, mit denen kann ich das Rad ganz schnell an eine bestimmte Position fahren, vor- und zurückfahren und kann auf die Art zwischen den Büchern ganz schnell umschalten und auf die Art wesentlich schneller lesen und wesentlich schneller Zusammenhänge herstellen, als wenn ich einfach ein Buch bloß vor mir habe jeweils oder die Bücher irgendwie um mich herum verstreut habe. Da ist auch Bookmarking sozusagen dabei, dass man in den Büchern eben immer eine bestimmte Stelle aufgeschlagen hat. Finde ich für 1588 eigentlich schon eine ganz fortschrittliche Idee. Noch einer, der seiner Zeit extrem weit voraus war, ist dieser Herr Komensky oder auch Comenius genannt, 1658. Wenn man die Definitionen unserer Psychologen ernst nimmt, dann ist das ein Multimedia-Dokument, das der geschaffen hat. Er hat nämlich tatsächlich ein Lehrbuch geschaffen, in dem es einfach um Erscheinungen in unserer Welt geht, wo Bilder und Texte kombiniert und integriert sind. Das heißt, hier zum Beispiel, das ist zweisprachig, lateinisch-englisch hier, Terra, the Earth. Also da haben wir das Bild von der Erde und Sie sehen in dem Bild drin schöne Nummern, hier zum Beispiel 1 und da steht in the earth are high mountains number 1. Das heißt, auf der Erde gibt es zum Beispiel Berge, hohe Berge oder es gibt, ja und das Ganze eben Montes da drüben, Montes Alti Nummer 1 auf Lateinisch. Das heißt, es ist tatsächlich ein multimediales Dokument, in dem Sie verschiedene Sachen haben. Sie haben sogar die Mehrsprachigkeit drin einerseits und Sie haben vor allem die Integration von Medien, Bild und Text. Und Sie werden feststellen, dass wir in relativ neuen Untersuchungen jetzt dann im Fortlauf der Vorlesung uns über solche Dinge unterhalten werden, wo eben heutzutage lebende Psychologen sich Gedanken machen, ist es denn besser, hier eine Nummer reinzuschreiben und da rechts eine Erklärung oder hier zum Beispiel den Text reinzuschreiben. Da sind wir mitten in Multimedia-Präsentationstechniken drin. Und das ist, wie man sieht, schon ein ganzes Stück her, dass man sowas gemacht hat. Also bloß als Vorspann, Lernmaschinen und Multimedia, beides gibt es eigentlich schon lang. Jetzt in die programmierte Unterweisung rein und den Behavioralismus. Also was haben Leute gemacht, um die Idee des Behavioralismus umzusetzen? Behaviorismus. Da ist mir irgendwann mal in später Nacht mal was passiert. Das heißt Behaviorismus natürlich, nicht Behavioralismus. Das ist was ganz anderes aus der Politologie. Also Behaviorismus. Das erste, da ist doch auch ein Bild dazu da, genau, Buchstabiermaschinen. Also da hat der Helken Skinner, das ist angeblich nach einer großen Umfrage, der nun der Erste mit einer Lernmaschine sein soll. Also es sind Expertenbefragungen gemacht worden und man behauptet, 1866 ist die erste Lernmaschine entwickelt worden. Der hat nichts mit dem Burroughs-Kinder zu tun. Der hat eine Buchstabiermaschine erfunden, wo man sozusagen die Worte zu Bildern eingeben kann. Das heißt, es war ein Kasten mit einer Kurbel. Ich muss vielleicht das Bild nochmal wegtun hier, weil das war nämlich, hat mit dem Helken-Skinner noch nichts zu tun. Ein Kasten, auf dem erscheint ein Bild, wird es also bloß in Papierstreifen oder so nach vorne geholt. dem Bild drauf ist von dem Hund oder so. Und ich habe eine Tastatur, auf der ich dann halt Dog, D-O-G, tippen kann. Das ist insofern noch eine relativ schlichte Maschine, weil es der völlig wurscht ist, was ich eingebe. Jede Eingabe wird akzeptiert. Es ist nur eine Möglichkeit zu üben. Was natürlich jetzt noch nicht wirklich behavioristisch in dem Sinn ist. Einen Schritt weiter ist aber schon Herbert Aikens 1911. Das ist so eine ähnliche Aufgabe. Da kriegt man also auch ein Bild gezeigt. Man muss nicht kurbeln, sondern das Bild wird einfach sozusagen vorne reingesteckt. Und dann muss ich Buchstaben dahinter stecken. Habe ich keine Tastatur, sondern ich muss Buchstaben dahinter stecken. So wie beim Scrabble habe ich so einzelne Streifen mit Buchstaben und muss also zum Beispiel Box da dahinter stecken. Und was ich als Versuchsperson oder Lernender nicht sehe, ist, dass diese Streifen hier unten irgendwelche Zacken haben. Na gut, die Zacken sehe ich vielleicht schon noch, aber ich sehe nicht, was unten in der Kiste drin ist. Das ist nämlich wie beim Schlüssel sozusagen das entsprechende Zackenmuster, wo der Buchstabe nur an der Stelle richtig reinpasst, wo er das richtige Muster unten hat. Das heißt, es ist hier unten in dem Zackenmuster vorprogrammiert, was die richtige Lösung ist. Und wenn ich jetzt hier ein D statt dem B reinschieben will, dann rutscht es nicht ganz rein. Das bleibt einfach irgendwo stecken. Und erst wenn ich den richtigen Buchstaben habe, dann geht das rein. Also schon ein Versuch, mechanisch sozusagen die richtige Lösung irgendwie zu belohnen. Allerdings natürlich für eine extrem einfache Aufgabe. Aber das ist auch patentiert. Das war so ein Ausschnitt aus der Patentschrift, was man gerade gesehen hat. Schon ein ganzes Stück technischer ist dieser Mr. Pressey. Und Sie sehen, ich habe da immer dazu geschrieben, auch welche Theoretiker sozusagen die beeinflusst haben. Der hat eine Maschine für Intelligenztests patentiert, 1928. Da werden einem Fragen gestellt und man hat vier Alternativen, die man beantworten muss, A, B, C, D, Sie kennen das, so Multiple Choice, oder 1, 2, 3, 4, die waren wohl nummeriert. Und es wird tatsächlich mechanisch überprüft, was die richtige Antwort war. Und wenn ich nicht die richtige Antwort gegeben habe, dann geht das System nicht weiter, dann kriege ich die nächste Frage nicht gestellt. So ist alles auf mechanische Weise gelöst, kann man sich schon vorstellen. Das Ganze wurde dann irgendwann mal auch in Richtung Motivation noch so ein bisschen ausgebaut, dass wenn ich eine gute Antwort, eine bestimmte Zahl von guten Antworten gegeben habe, eine bestimmte Punktzahl erreicht habe, dass ich dann ein Bonbon automatisch ausgeworfen bekomme. Also ein klassischer Fall von extrinsischer Motivation. Letztlich haben sich diese Geräte aber auch nicht wirklich durchgesetzt im eigentlichen Sinn. Die hatten wahrscheinlich schon das gleiche Problem, das E-Learning hat, dass eben Menschen dann doch sehr bald das ein bisschen langweilig fanden, mit der Maschine umzugehen. Derjenige, der tatsächlich am meisten bezüglich dieser Art zu lernen vorwärts gebracht hat, ist der Herr Skinner selber, also der Behaviorist sozusagen, der wirklich die Theorie auch am meisten bestimmt hat. Und der hat einen Begriff geprägt, der auf Deutsch programmierte Unterweisung heißt. Das ist vielleicht jetzt in Ihrer Generation kein Begriff mehr, der Ihnen was sagt, aber zum Beispiel als ich in die Schule gegangen bin, ins Gymnasium, war der Begriff so bekannt, dass die Lehrer eigentlich oft bloß von PU gesprochen haben, statt von programmierter Unterweisung. Das wusste man, was das ist. Man muss sagen, da ist eine lange Phase ja dazwischen gewesen, in der zunächst mal nichts passiert ist. Wir haben vorher gesehen, wir waren 28 oder so, war diese letzte Maschine und jetzt sind wir plötzlich im Sprung im Jahr 58. Da muss man sehen, dazwischen ist eine ganze Menge passiert. Ja, dazwischen war der Zweite Weltkrieg, dazwischen ist in den USA eben auch eine große soziale Veränderung passiert. Das ist also bei uns natürlich in Europa noch viel stärker eine Veränderung, aber in den USA eben auch, dass dieses globale Wettrennen zum Beispiel entstanden ist mit der Sowjetunion. Der berühmte Sputnik-Schock, wo die Amerikaner festgestellt haben, dass sie eben nicht technologisch führend sind in allem, sondern dass tatsächlich eine andere Nation in der Lage ist, Weltraumfahrt zu betreiben, was letztlich dann ja, zur Mondexpedition geführt hat und alle diese Dinge. Das heißt, da waren eine Menge von Veränderungen, die auch darauf hingewirkt haben, dass man gesagt hat, man denkt darüber nach, wie man Leute effektiv unterrichten kann. Und das war das Klima, in dem der Skinner dann sozusagen auch eine Chance hatte, zunächst mal wirklich mit Schulen zu arbeiten, mit Schülern zu arbeiten und Theorien fürs programmierte Lernen zu entwickeln. Und da gibt es sieben Prinzipien, die der Skinner entwickelt hat, nämlich vielleicht Das da unten als erstes, der Unterrichtsstoff ist zerlegt in Frames, eine Frage mit genau definierten Antworten. Ich muss die Aufgabe bearbeiten und das geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich die richtig löse. Der Schritt, den ich machen muss, ist extrem gering. Das ist relativ klar von vornherein, was ich lernen soll. Es wird am Anfang der ganzen Lehreinheit, wird mir gesagt, um was es geht. Ich kann so arbeiten, wie ich will, mit meinem individuellen Tempo und ich kriege sofort eine Rückmeldung, wenn das richtig war, was ich gemacht habe. Und ja, das sind die wichtigsten Sachen. Letztlich soll ich nicht einfach was passiv aufnehmen, soll ich so aktiv dem Pfad sozusagen folgen. Und wenn ich sozusagen ausdauernd und gut arbeite, dann kommt so eine extrinsische Motivation noch dazu, dann kriege ich irgendeine Belohnung. Interessanterweise ist das so, dass man auch heute noch, wenn man anschaut, die allermeisten Lernprogramme, die folgen eigentlich ziemlich genau diesen 7 Prinzipien, die man da hat. Ja, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um aufzuhören. Ich habe versprochen, dass wenigstens eine Minute früher aufhört. Das tue ich jetzt an dieser Stelle. Ich habe dann als nächstes ein paar Beispiele zu dieser programmierten Unterweisung. Dann gehen wir natürlich da historisch weiter vor. Dankeschön.